So, der Predigtext steht im ersten Brief von Petrus, Kapitel 2, die Verse 2 bis 10. Für alle, die mitlesen wollen, in den Bibeln auf den Bänken, wo das blaue Band drinnen ist, dort ist die Stelle, Seite 349. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes, verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen und das Ziel der Erlösung zu erreichen. Denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. In der Schrift heißt es: Ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Und für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar. Doch für die, die ihn ablehnen, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es auch: Er ist der Stein, über den die Menschen stolpern, der Fels, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen. Und dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen.
Bitte Platz nehmen. Wie können wir geistlich wachsen? Das ist das Thema unserer Predigt heute. Eltern von neugeborenen Kindern treibt eine ganz besondere Sorge. Und das ist unter anderem: Trinkt das Kind auch wirklich genug? Ja, und im nächsten Schritt: Ist die Windel auch regelmäßig voll? Das heißt, funktioniert das, was reinkommt, dass es auch manches wieder rausgeht? Wenn diese Dinge nicht funktionieren, dann werden die Eltern nervös. Regelmäßig kommt das Baby auf die Waage, und da will man feststellen, ob auch wirklich es genug bekommt und ausreichend zunimmt. Dieser Kreislauf von Aufnehmen und Abgeben, der hat für das ganze Leben Gültigkeit. Gesund ernähren und Unverdauliches regelmäßig wieder loswerden. Das bekommt eine ganz wichtige Funktion. Nur die Waage hat später eine andere Kontrollfunktion im Erwachsenenalter. Und ich finde es ganz spannend, dass Petrus in seinem Brief einen so großen Bogen spannt. Er spricht davon, wie wir lebendige Steine im geistlichen Tempel Gottes sein sollen. Das ist unser Ziel. Das ist das Ziel, Gottes heilige Priester zu sein. Dienst in der direkten Gegenwart Gottes und in seiner Herrlichkeit. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, wie das sein wird. Und er beginnt den Vergleich mit den Neugeborenen. Er weiß, wie wichtig es für die Gesundheit ist, dass die Milch rein ist. Und ja, wer ist nach 1970 geboren hier? Doch einige, super. Ihr könnt euch vielleicht an diese Schlagzeilen nicht mehr erinnern, an die ich mich erinnert habe in der Vorbereitung dieser Predigt. Und zwar Anfang der 70er Jahre gab es eine große Schlagzeile. Und zwar hieß die, ich nenne jetzt keinen Namen, ein großer Konzern tötet Babys. Und vor etwa 60 Jahren entdeckten nämlich große Hersteller von Babynahrung, dass die Entwicklungsländer ein riesiger Markt wären. Ein Markt mit fast unendlichen Wachstumsmöglichkeiten. Und dann begann man mit ganz großem Werbeaufwand, diesen Markt zu bearbeiten. Und es wurden Mütter dazu gebracht, in den Entwicklungsländern Milchersatzprodukte für die Babys zu geben, statt ihr Kind längere Zeit zu stillen. Nur was man nicht beachtete, dass in diesen Ländern weder sauberes Wasser zur Verfügung stand, noch ein geeigneter Ofen in den meisten Familien da war, wo man die Fläschchen sterilisieren konnte. Und dann war das Zeug auch fürchterlich teuer für diese Einkommenssituation, die Mütter dort hatten. Also was machten sie? Sie streckten diese Babymilchnahrung. Sie machten aus einer Mahlzeit 3-4 Mahlzeiten. Das heißt, im Prinzip waren da keine Nährstoffe mehr drinnen. Viele hatten eben kein sauberes Wasser zur Verfügung. Und die Konsequenz war, dass die Kindersterblichkeit nicht reduziert wurde, so wie man allen versprochen hatte, sondern sie ist rapid angestiegen, weil die Kinder dann eben am verschmutzten Nahrungsmittel gestorben sind. Und die Mütter haben das im Prinzip mit dem dreckigen Wasser gemischt. Statt Gesundheit und Wachstum kam es zu Unterernährung, Mangelkrankheiten und Tod. Dann gab es mutige Hilfsorganisationen in diesen Ländern, die sahen das und wollten das aufzeigen. Und sie führten dann Klagen gegen diesen speziell einen großen Konzern. Und was war der Endeffekt, als sie das aufgezeigt haben? Diese Menschen von diesen NGOs wurden verklagt. Sie wurden in der Schweiz verklagt und schlussendlich musste jede 300 Franken Strafe zahlen wegen Verleumdung. Das war der Endeffekt, dass sie mutig aufgezeigt haben, was da passiert ist. Was hat jetzt ein Babynahrungsskandal mit Kirche und geistlichem Wachstum zu tun? Petrus schreibt in seinem Brief an erwachsene Menschen mit Geschichte. An Neugeborene im Grunde, die noch manches zu bereinigen hatten, zum Ablegen und zu lernen hatten, also Wachstumspotenzial, Lernpotenzial hatten. Und daher fängt er damit an, dass die Menschen einmal alle Bosheit ablegen sollen und geht dann auf die Grundlage für Wachstum ein. Und er sagt es sehr deutlich, die reine Milch, die für mein geistliches Wachstum sorgt, das ist Gottes Wort. Und das, was in der Bibel steht, das ist das, was ihr braucht. In der Bergpredigt, da sagte Jesus, ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird kein I-Punkt und kein Komma im Gesetz gestrichen. Das ganze Gesetz muss erfüllt werden. Und wer also noch ein so unbedeutendes Gebot für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, wird in der neuen Welt Gottes den letzten Platz einnehmen. Also Gottes Wort nicht verunreinigen und nicht verdünnen. Wir können in vielen Bereichen die Faktoren für körperliche Gesundheit und Entwicklung mit der geistlichen Gesundheit sehr gut vergleichen. Unterernährung und falsche Ernährung schadet, und wenn die Nährstoffe nicht in Bewegung kommen in unserem Körper und in Bewegung umgesetzt werden, dann verkümmert unser Körper. Was ist also notwendig für geistliches Wachstum? Ich habe da 5 Punkte für heute vorbereitet. Der erste und vielleicht der wichtigste Punkt, die erste Voraussetzung ist eine geistliche Geburt. Ohne geistliche Geburt gibt es auch kein geistliches Wachstum. Jesus hat das dem Nikodemus erklärt auf seine Frage, was es bedeutet. Da sagt: Ich versichere dir, wenn nicht jemand von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Geist Gottes allerdings schenkt neues Leben von Gott her. Und das ist eine ganz persönliche, freiwillige Entscheidung, die wir da treffen müssen, die jeder persönlich für sich treffen muss. Gott zwingt niemand, in seiner Gegenwart zu sein. Er zwingt niemand, der es nicht sein will. Wer aber diese Entscheidung für Jesus Christus als seinen Retter trifft, der wird in eine Familie hineingeboren, in die Familie von Jesus. Und es ist die Familie Gottes mit allen Rechten und Pflichten. Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt ist, sagt Petrus. Und wenn du jetzt da bist und dir denkst, gehöre ich wirklich zu dieser Familie? Ich gehöre eigentlich gar nicht dazu. Ich bin ja gar nicht wiedergeboren. Dann darfst du jetzt sagen: Herr Jesus, nimm mein Leben in deine Hand, mach es neu. Sei du mein Herr, ich will dir folgen. Ich gebe dir mein Herz, so wie wir es vorhin gesungen haben. Das darfst du ihm ganz persönlich sagen. Viele Kirchen sperren zu, werden verkauft, weil sie leer sind, weil es keine Geburtenrate in diesen Gemeinden gibt, keine geistlichen Geburten. Zweiter Punkt: Gesund essen und trinken. Ja, für den Körper wissen wir es meistens. Gesund essen und trinken hilft, um zu wachsen, um gesund zu bleiben, mit gewissen anderen Rahmenbedingungen natürlich noch. Und regelmäßig ist es auch wichtig, jeden Tag. Geistlich gesehen leiden viele Menschen an Unterernährung, an Mangelkrankheiten. Und viele Menschen nehmen sich auch keine Zeit zum Essen. Und irgendwann, vielleicht kennst du das auch von dir, da kommt die Heißhungerattacke. Späten Nachmittag ist das so ganz gefährlich. Und dann wird meistens etwas hineingestopft, was man eigentlich gar nicht möchte. Da wird was reingestopft. Hat er sich verabschiedet, da wird was reingestopft, was man vielleicht am Vorabend wunderschön in der Werbung gesehen hat, aber was völlig ungesund ist. Und wenn du diese Werbungen anschaust, das sind lauter dynamische, lächelnde, fröhliche, glückliche Menschen. Ja, diese Heißhungerattackenfüller, die müssen einfach glücklich machen. Ja, und eine ausgehungerte Seele, die leidet genauso an Heißhungerattacken. Und wenn wir sie nicht regelmäßig, täglich mit Gottes Wort füttern, dann wird sie verhungern oder bei der nächsten Attacke zu ungesunden Dingen greifen und vielleicht sogar krank werden. Die ausgehungerte Seele ist anfällig. Anfällig für unnötige, Klammer zu, Konflikte, Neid, Eifersucht, für Seitensprünge, für Pornografie, für okkulte Dinge und auch dafür, betrogen zu werden, Betrügereien aufzusitzen, weil man vielleicht der Gier zu stark folgt. Wer konkrete Fragen zu speziellen Themen, die ich jetzt erwähnt habe, hat, kann gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen oder auf jemanden vom Gebetsdienst. Dazu sind die Leute vom Gebetsdienst auch bereit. Ja, in einer Zeit, als sich das Volk Israel von Gott abwandte, da sagte der Prophet Jeremia im Auftrag Gottes: Mein Volk hat seinen herrlichen Gott mit nutzlosen Götzen vertauscht, die ihm überhaupt nicht helfen. Mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebenspendendem Wasser, und dann haben sie sich rissige Zisternen gebaut, die überhaupt kein Wasser halten können. Wenn du in den Psalmen liest, da steht sehr viel drinnen, dass Gottes Wort den Durst unserer Seele löschen kann. Psalm 42 oder 63, Gottes Wort stillt den Durst unserer Seele. Oder Psalm 107, Vers 8, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Punkt 3. Schadstoffe und Unverdauliches wieder loswerden. Der Körper hat vom Schöpfer ein wunderbares Programm eingebaut bekommen, dass er die Dinge wieder loswerden kann, die ihm nicht gut tun oder die einfach abgearbeitet sind. Was unserer Seele nicht gut tut und wir wieder loswerden sollen, dafür gibt es leider keine Automatik, und es ist auch nicht immer ganz klar erkennbar, was es ist. Dazu brauchen wir Gottes Wort und oftmals auch jemanden, der uns in Liebe und wenn notwendig auch in aller Deutlichkeit klar macht, was Sache ist, was wir am besten wieder loslassen können. Wir nennen es Seelsorge. In Hebräer 4, 12, da heißt es: Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und es durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz bereit für Gottes Reden. Und wenn wir in der Bibel gut verwurzelt sind, dann können wir leichter unterscheiden, was ist gesund für uns und was tut uns nicht so gut. Seid verwurzelt und gegründet in Christus Jesus, hat Paulus geschrieben. Und wir dürfen alles Belastete beim Kreuz ablegen, so wie es viele heute getan haben. Jesus Christus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben und er hat den Tod überwunden. Er hat unseren Schuldschein ans Kreuz genagelt. Und der liturgische Ablauf eines Gottesdienstes in unserer Kirche, der ist im Grunde danach auch ausgerichtet. Zuerst Ungutes und Belastendes loswerden und dann werden wir auch wieder aufnahmefähig für das Reden Gottes. Und dann kommt das Lesen aus der Bibel und eine Predigt, in der hoffentlich sich der Prediger an das Wort Gottes hält. Punkt 4, Beziehungspflege. Ist auch ganz wichtig für Wachstum. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, für die Erziehung eines Kindes braucht man ein ganzes Dorf. Das heißt, das soziale Umfeld ist notwendig. Geistliches Wachstum passiert nicht im Alleingang. Es braucht den gegenseitigen Austausch, regelmäßig mit anderen Menschen, die möglichst auch gut verwurzelt und gegründet im Wort sind, damit wir ein Feedback bekommen. Dafür ist die Gemeinde da. Tierherden, die bringen ihre Babys am besten groß in Sicherheit der Herde. Sie schützen ihre Babys, wenn sie unterwegs sind, damit sie nicht den Raubtieren zum Opfer fallen. Das ist wichtig. Wer sich von der Herde entfernt, ist gefährdet. Das ist geistlich gesehen nicht anders. Wer sich von der Gemeinde entfernt, lebt in der Gefahr, irgendwo aufzusitzen und verschlungen zu werden. Wie wir miteinander umgehen sollen, in der Familie, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, da möchte ich heute nicht im Detail eingehen, da empfehle ich, Matthäus Kapitel 5 bis 7 zu lesen. Einander vergeben, nicht verurteilen, sondern einander segnen. Und die goldene Regel, die da drinnen steht, die alles zusammenfasst, in Matthäus 7, Vers 12, geht so miteinander um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Und Jesus hat gesagt, mit diesem Satz ist das Gesetz und die Gebote, die Propheten, alle zusammengefasst. Punkt 5, Herausforderungen dankbar annehmen. Geistliches Wachstum beinhaltet auch, manchmal leider, an Schwierigkeiten zu reifen, Herausforderungen meistern zu müssen, Krisen oder persönliche Rückschläge. Das sind auch Gelegenheiten, Gott besser kennenzulernen und im Glauben zu wachsen. Wenn ich das jetzt auf die Pflanzenwelt projiziere, da erlebe ich es jedes Jahr immer wieder. Wir sehen Samen bei uns zu Hause, wir ziehen sie schön im warmen, geschützten Bereich, damit sie schnell keimen und wachsen. Und wenn wir sie da zu lange im geschützten Bereich lassen, dann haben sie keine Widerstandskraft. Wenn man sie dann rausstellt, der erste Wind, und sie brechen ab. Sie halten nichts aus. Sie müssen abgehärtet werden. Sie brauchen den Widerstand der Umgebung. Und interessanterweise, Paulus verbrachte eine ganze Zeit seines Lebens im Gefängnis. Und das war nicht gerade ein Vier-Sterne-Hotel. Und er schrieb wunderbare Briefe aus dem Gefängnis heraus. Und in Epheser 6 zum Beispiel, da bittet er um Gebet für sich. Aber nicht, dass er möglichst schnell wieder rauskommt aus dem Gefängnis, nein. Er schreibt, betet für mich, dass mir Gott die rechten Worte gibt. Es ist ihm nicht so wichtig, aus dem Gefängnis rauszukommen, sondern es geht ihm darum, dass er die Verbindung zu Gott in einer guten Weise behält und dass er andere Menschen damit segnen kann. Eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus ist unabhängig von den äußeren Umständen. Das Ziel des geistlichen Wachstums ist, dass Gott damit verherrlicht wird und dass wir brauchbare, leuchtende, strahlende, lebendige Steine in seinem geistlichen Tempel sein können, im Tempel Gottes, der für uns vorbereitet ist, wo gerade wir nur mehr eingesetzt werden brauchen. Der Grundstein, der ist schon lange gesetzt und es wird ständig gebaut. Aber es fehlt daran, dass wir noch dazugehören, als besonders strahlend, als besonders brauchbar, besonders zur Ehre unseres allmächtigen Schöpfers. Und dazu möchte ich wachsen. Und ich hoffe, ihr auch. Amen.